Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Teil 10 unserer Sendereihe Katholische Soziallehre. Und wieder mit von der Partie ist Professor Manfred Spieker, unser Fachmann in diesem Bereich. Er lehrt christliche Gesellschaftslehre an der Universität Osnabrück und ist Präsident der Vereinigung, Internationalen Vereinigung für christliche Soziallehre. Natürlich ist er auch Autor zahlreicher Bücher und Publikationen zum Thema. Herzlich willkommen, Herr Professor.
Vielen Dank.
Er hat uns beim letzten Mal eingeführt in die wirtschaftlichen Mechanismen der Globalisierung mit ihren ethischen Problemen, über die Probleme der Entwicklungshilfe, auch der Immigration. Und heute wollen wir fortfahren mit einer Frage, die immer wieder mal auftaucht auf der internationalen Bühne. Gibt es den gerechten Krieg? Herr Professor, der preußische Offizier und Denker Clausewitz verharmlost etwas den Krieg, indem er ihn als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln bezeichnet. Das mag für seine Zeit noch eine gewisse Berechtigung gehabt haben. Die Mittel waren nicht so massenvernichtend wie heute. Deshalb muss man zunächst mal unterscheiden zwischen konventionellem Krieg und Atomkrieg. Oder ist diese Unterscheidung überhaupt unzulässig? Trifft die katholische Soziallehre überhaupt Unterscheidungen beim Thema Krieg?
Durch die Nuklearrüstung haben die Völker Mittel an die Hand bekommen, mit denen sie die ganze Welt zerstören kann. Man spricht vom Overkill, und auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges Anfang der 80er Jahre war vom 17- und 18-fachen Overkill die Rede. In der Tat sind die Nuklearwaffen eine neue Qualität der Waffen, und das Konzil hat sich mit dieser Frage ausführlich beschäftigt. Es hat erklärt, durch diese Rüstung sei die Frage des Krieges ganz neu zu durchdenken. Aber was die sittliche Bewertung von Krieg und Frieden betrifft, hat die Nuklearrüstung nichts geändert. Auf dem Konzil gab es heftige, auch kontroverse Diskussionen, ob man den Nuklearkrieg sittlich verwerfen soll. Es gab Konzilsväter, die das wünschten. In dieser Debatte kam dann der Bischof von Verdun ans Mikrofon, also einer lothringischen Diözese, in der die schlimmsten Schlachten des Ersten Weltkrieges geschlagen wurden, mit 10 Jahrhunderttausenden von Toten. Und der Bischof von Verdun sagte, er berichtete, was in seinem Bistum passierte am Ende des Ersten Weltkrieges, und sagte: Warum sollen wir hier nur die Nuklearwaffen verurteilen? Es kann auch Kriege mit konventionellen Waffen geben, die sittlich genauso verwerflich sind. Und die Bombardierung von Dresden oder Hamburg im Zweiten Weltkrieg gehört auch in die Reihe solcher Ereignisse. Und das hat auf die Konzilsdebatte großen Einfluss ausgeübt. Das Konzil hat sich einer eigenen Verurteilung des Nuklearkrieges enthalten. Es hat in der Ziffer 80 von Gaudium et Spes erklärt, jeder Krieg, der unterschiedslos auf die Vernichtung der Bevölkerung und ganzer Landstriche abzielt, ist sittlich zu verwerfen. Das heißt, das Konzil legte den Akzent auf die Intention der Kriegführenden, unabhängig davon, welcher Waffen sie sich bedienen. Und wenn eine kriegführende Partei eine totale Vernichtung anstrebt, ist das immer sittlich verwerflich. Jetzt kann man natürlich fragen, sind Nuklearwaffen überhaupt so, dass man die Kriterien eines gerechten Krieges noch einhalten kann? Aber darüber müssten wir noch sprechen. Also, es gab keine wesentliche Unterscheidung zwischen einem Krieg mit konventionellen Waffen und einem solchen mit Nuklearwaffen.
Es ging also um die Intention. Welche Kriterien müssen denn erfüllt sein, damit Staaten zu militärischen Mitteln greifen können?
Also darüber hat sich die Kirche im Grunde schon, seit sie existiert, Gedanken gemacht. Darüber hat schon die römische Stoa nachgedacht. Augustinus hat darüber nachgedacht. Thomas von Aquin. Die Soziallehre der Kirche legt auf 7 Kriterien Wert, die erfüllt sein müssen, damit ein Land zu den militärischen Mitteln greifen kann. Erstens, eine solche Kriegführung muss durch die zuständige Autorität erklärt werden. Zweitens, es müssen alle friedlichen Mittel zur Beilegung eines Konflikts ausgeschöpft sein. Es müssen drittens in diesem Krieg Ziele verfolgt werden, die nur auf die Beseitigung des Übels gerichtet sind und nicht darüber hinaus sich seinerseits in eine Aggression verwandeln. Es müssen viertens Unterscheidungen getroffen werden können zwischen den Kriegführenden, den Kombattanten und den Nichtkombattanten der Zivilbevölkerung. Das sind die vier wichtigsten Kriterien. Und nun wäre in jedem einzelnen Konfliktfall zu fragen, sind diese Kriterien einzuhalten? Ja, ein wichtiges Kriterium ist auch noch, die Erfolgswahrscheinlichkeit muss gegeben sein. Die Verhältnismäßigkeit der Mittel muss gewahrt werden. Also ich erkläre manchmal diesen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Mittel so, wenn Ihre Frau zu Hause auf dem Sofa einen Mittagsschlaf macht, und es krabbelt ihr eine Fliege übers Gesicht und Sie wissen, diese Fliege macht Ihren Mittagsschlaf kaputt. Sie müssen die Fliege verscheuchen. Wenn Sie dann einen Vorschlaghammer nehmen, um die Fliege zu verscheuchen, dann haben Sie den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Mittel verletzt. So ist das natürlich auch dann bei dem Einsatz von militärischen Mitteln. Also wir müssten dann jetzt fragen, lassen sich denn diese Kriterien zum Beispiel von der Verhältnismäßigkeit der Mittel, von der Erfolgswahrscheinlichkeit, von der Unterscheidbarkeit zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten noch einhalten bei der Anwendung atomarer Mittel?
Bei der Kompliziertheit der heutigen gesellschaftlichen Verhältnisse ist es ja sehr unwahrscheinlich, dass alle Kriterien erfüllt werden. Deswegen die Frage auf den Punkt gebracht, gibt es gerechte Kriege noch?
Ja, würde ich schon sagen. Natürlich gibt es in der Sozialwissenschaft auch Theorien, die sagen, bei einem Krieg ließe sich nie eindeutig feststellen, wer ihn verursacht hat, wie Angreifer und Verteidiger mit Schuld oder Unschuld beladen sind. Ich halte das für falsch. Dass Polen zu militärischen Mitteln griff, als es am 1. September 1939 von Hitler überfallen wurde, war ein gerechter Krieg. Dass sich Afrikaner gegen Mussolini verteidigten in Abessinien, als es sie Mitte der 30er Jahre überfallen hat, war ein gerechter Krieg. Also Schuld und Unschuld lassen sich in vielen Konflikten durchaus noch eindeutig verteilen. Natürlich gibt es auch kompliziertere Konflikte, wo das nicht so klar ist. Aber sowohl der Weltkatechismus der katholischen Kirche spricht in einer Ziffer noch von den Kriterien des gerechten Krieges, verwendet auch ausdrücklich den Begriff. Also auch für den Weltkatechismus ist die Lehre vom gerechten Krieg nicht obsolet. Und geradezu klassisch ist der Hirtenbrief der deutschen Bischöfe vom April 1983, Gerechtigkeit schafft Frieden. Auch dort erklären die Bischöfe, und da stimme ich voll zu, und die französischen Bischöfe haben zu jener Zeit den gleichen Standpunkt vertreten, die amerikanischen Bischöfe nicht. Sie sagen, die Lehre vom gerechten Krieg ist zwar schwierig, sie ist kompliziert, aber sie bewahrt ihre Geltung.
Mhm. 83, das war das Jahr der Nachrüstung sozusagen. Die Strategie der Abschreckung, der diente ja die Nachrüstung, hat Europa ein halbes Jahrhundert Frieden oder den Kalten Krieg geschenkt. Seit dem Ende des Ost-West-Konfliktes allerdings gibt es wieder lokale und regionale Kriege in Europa, vor allem im ehemaligen Jugoslawien, Sie haben es ja vorhin auch erwähnt. Dort nennt man das Eingreifen humanitäre Interventionen. Sind denn atomare Abschreckung und humanitäre Interventionen sittlich erlaubt?
So verschieden atomare Abschreckung und humanitäre Intervention auch sind, hinter beiden steht die Frage, ist es legitim, militärische Mittel einzusetzen, um die Freiheit oder das Leben eines Volkes zu verteidigen? Und wenn das legitim ist, welche Bedingungen müssen erfüllt sein? Insofern sind also atomare Abschreckung und humanitäre Intervention doch nicht so weit auseinander, wie es auf den ersten Blick scheint. Die humanitäre Intervention ist ein Phänomen der 90er Jahre. Es kann Situationen geben, wo die Minderheit in einem Volk, wie es mit den Bosniaken, also den islamischen Bosniern und mit den Kroaten in Bosnien der Fall war, in ihrer Existenz so bedroht ist, dass man nicht mehr den Grundsatz einhalten kann, das Land ist souverän, es kann machen, was es will. Die Mehrheit des Landes, in diesem Fall die Serben, haben eine eindeutige Vernichtungsabsicht gehabt. Und dann ist es eine Solidaritätspflicht der Völkergemeinschaft, die Minderheit davor zu bewahren, dass sie einem Genozid zum Opfer fällt. Die UNO hat das in einer völkerrechtlichen Konvention schon im Dezember 1948 erklärt, das war eine Konvention gegen den Völkermord, dass jedes Land verpflichtet ist, einem anderen beizustehen, in dem sich ein Völkermord abspielt. Natürlich sollten zunächst die Vereinten Nationen selbst eine solche Intervention beschließen, aber wenn sie gelähmt sind, ist es auch das Recht anderer internationaler Einheiten zu intervenieren. Und das geht nicht ohne militärische Mittel. Wenn Sie sich Bosnien vor Augen führen, da hat die UNO beschlossen, humanitäre Schutzzonen einzurichten. Und diese humanitären Schutzzonen waren sogar durch Soldaten der UNO bewacht. Holländer waren in Srebrenica 1995, als alle Muslime dorthin flüchteten. Und dann kamen die Serben und haben die vor den Augen der holländischen UNO-Soldaten niedergemetzelt. 7000 muslimische Männer umgebracht. Damals hat Johannes Paul II. Selbst erklärt, die Völker haben kein Recht wegzuschauen, wenn so etwas passiert. Sie haben die Pflicht zu intervenieren. Und seine Botschaft zum Weltfriedenstag am 1. Januar 2000 war genau diesem Thema der humanitären Intervention gewidmet. Und er sagte, es gibt nicht nur das Recht der Völker zu einer humanitären Intervention, sondern eine Pflicht der Völker. Und er hat dann auch erklärt, dann sind aber Kriterien zu beachten, wenn man interveniert, wie in Somalia, wie in Bosnien, wie im Kosovo. Und diese Kriterien sind im Grunde die Kriterien der Bellum Justum Lehre. Bellum Justum Lehre heißt ja nicht, einen gerechten Krieg führen. Von der Genesis her hieß Bellum Justum Lehre, ich stelle Kriterien auf, die einen Krieg verhindern sollen und da, wo er nicht zu verhindern ist, begrenzen sollen. Weshalb die deutschen Bischöfe schon 1983 sagten, die Lehre hieße besser Lehre von der gerechten Verteidigung.
Damit sind wir bei dem anderen Aspekt der Frage, nämlich die atomare Abschreckung. Damit mit der atomaren Abschreckung wird ja immerhin mit der Vernichtung gedroht und auch nur dann ernsthaft und glaubwürdig, wenn diese Vernichtung real sein kann. Ist das, diese gegenseitige Vernichtung, sittlich erlaubt?
Eine gegenseitige Vernichtung ist nie sittlich erlaubt, aber eine atomare Abschreckung, die Drohung mit einer Vernichtung, kann sittlich erlaubt sein, wenn sie nämlich dazu dient, den Krieg zu verhindern. Das ist ein kompliziertes Thema und das auch unter den Bischöfen Anfang der 80er Jahre heftig gerungen wurde. Die amerikanischen Bischöfe haben da eine etwas isolierte Position eingenommen. Sie haben erklärt, es sei nicht erlaubt, mit der atomaren Abschreckung zu drohen. Und sie wollten von der amerikanischen Regierung immer, dass sie erklärt, sie würde nie Atomwaffen als erste einsetzen. Hätte die amerikanische Regierung das erklärt, wäre nicht nur die NATO-Doktrin zusammengebrochen, sondern der Frieden auch unsicherer geworden. Denn ich muss mit der Doktrin der Abschreckung die Unsicherheit für den potenziellen Angreifer verteidigen, dass ich unter Umständen diese Mittel doch anwende, auch als erste anwende, um seinem Angriff zuvorzukommen. Also die Doktrin der atomaren Abschreckung, die ich immer für sittlich erlaubt hielt und auch heute noch halte, auch wenn sie nicht mehr so aktuell ist, hat immer gewisse Unsicherheitsfaktoren. Und auch Johannes Paul II. Erklärte Anfang der 80er Jahre in einer Botschaft an die UNO zu einer Abrüstungskonferenz, diese Doktrin habe noch ihre Gültigkeit unter der Bedingung, dass sie einhergeht mit Bemühungen, mit diplomatischen Bemühungen, den Frieden zu erhalten. Also ich kann mich nicht einfach auf einer Abrüstungsdoktrin ausruhen und sagen, ich lasse den potenziellen Gegner zappeln, das sichert schon den Frieden. Nein, ich muss gleichzeitig mich anstrengen auf diplomatischem Wege, auf wirtschaftlichem Wege, auf politischem Wege, den Frieden zu sichern.
Also hat der Papst damals den amerikanischen Bischöfen widersprochen?
Nicht direkt, das pflegt der Papst nicht zu tun. Aber es gab damals schon eine kirchenhistorische Besonderheit. Der Vatikan lud die Bischofskonferenzen jener Länder nach Rom ein oder Vertreter der Bischofskonferenzen, die mit diesem Problem besonders beschäftigt waren. Und das waren im Wesentlichen die Bischofskonferenzen der NATO-Staaten. Und es wurde in Rom fast eine Woche, mehrere Tage gerungen, was denn nun gilt und was nicht. Und da kamen die amerikanischen Bischöfe dann zurück und haben durchaus dazugelernt. Also sie haben zum Beispiel in einer frühen Fassung ihres eigenen Hirtenbriefes wirklich die Doktrin auf den Erstschlag zu verzichten zu einem Prinzip der Soziallehre machen wollen. Und dann haben sie eine Unterscheidung getroffen nach der Konferenz in Rom, wo sie bestimmt viel Widerspruch bekamen. Da gibt es auch Berichte darüber, nicht nur von den deutschen Bischöfen und den französischen, auch vom Heiligen Stuhl. Danach haben sie die Unterscheidung getroffen, die ganz wichtig ist, im Hirtenbrief zum Frieden von 83. Sie haben gesagt, also es gibt einerseits die Verkündigung universaler Prinzipien, die die Kirche vornimmt und die immer gelten und an die sich die Gläubigen halten müssen. Und andererseits gibt es Klugheitsurteile, sogenannte Prudential Judgments, die sollen die Gläubigen ernsthaft erwägen, aber sie können auch zu anderen Schlüssen kommen. Und ihre Meinung, man müsse auf den Erstschlag verzichten, sei solch ein Klugheitsurteil. Diese Unterscheidung ist wichtig. Also ich bin den amerikanischen Bischöfen da nie gefolgt. Und die historische Entwicklung hat ja auch eher den deutschen Bischöfen recht gegeben als den amerikanischen.
Zur Kriegsführung selbst, Herr Professor. Früher waren die Dinge ja verhältnismäßig einfach. Man verhandelte zwischen den Fürsten und schickte das Volk in den Krieg. Heute im Zeitalter des terroristischen Krieges ist das sehr viel schwieriger geworden. Es handelt sich ja nicht um einen klassischen Krieg zwischen Staaten, sondern eine Terrororganisation nimmt ganze Völker durch willkürliche Gewaltanwendungen zu Geiseln, um ihnen auch den Willen der Terroristen aufzuzwingen. Muss man nicht den Krieg völlig neu denken? Muss nicht auch die Kirche den Krieg neu denken und diese terroristische Bedrohung mit einbeziehen?
Die terroristische Bedrohung ist nicht zu leugnen. Der 11. September 2001 ist durchaus eine Zäsur. Würde nicht so weit gehen und sagen, es ist alles anders geworden dadurch. Nein, die sittlichen Maßstäbe sind bestimmt nicht anders geworden nach dem 11. September. Aber wir haben es mit einer neuen Gefahr zu tun, bei der eben der Akteur der Kriegführung viel schwerer zu identifizieren ist. Das Subjekt, das den Krieg beginnt, ist anonym oder fast anonym, entzieht sich einer offenkundigen Identifizierung. Und von daher ist das enorm schwierig, wie ist so ein Krieg zu führen. Natürlich, ich muss da die Geheimdienste schulen. Die waren sicher nicht hinreichend geschult im September 2001. Und ich kann vielleicht auch feststellen, dass diese Terrororganisation in irgendeinem Land oder in mehreren Ländern eine Deckung genießt. Dann muss ich natürlich auch dieses Land zur Rechenschaft ziehen. Das ist geschehen im Falle des Taliban-Regimes in Afghanistan. Also das sind schon neue Fragen. Aber auch da würde ich sagen, wird nicht die Bellum Justum-Lehre obsolet. Ich muss sie vielleicht weiterentwickeln. Das ist immer schon geschehen, seit Caesar, seit Augustinus, seit Cicero, meine ich. Aber auch da ist es immer wieder dann legitim, auch militärische Mittel einzusetzen.
muss die Lehre dann ergänzt werden durch besondere Aspekte, die eben den Aggressor betreffen, die Unbekanntheit des Aggressors?
Ich muss natürlich, ehe ich den Terror bekämpfe oder die Terrororganisationen bekämpfe, ihn erst einmal identifizieren. Und das ist die Schwierigkeit. Ich kann nicht einfach wahllos losschlagen und sagen, das Land X ist der Aggressor. Nein, die Frage ist komplizierter. Also die Identifizierung des Aggressors könnte man vielleicht jetzt noch in die Kriterien der Bellum Justum Lehre einfügen, als eines der Anfangskriterien. Aber wenn das gelungen ist, dann würde ich sagen, müssen die anderen Kriterien geprüft werden.
Nun ist ja auch schon, wie Pascal so schön sagt, das Schützen, das Schutz und Sicherheit bieten die eigentliche Funktion der Macht, der Mächtigen. Protéger le propre de la puissance, sagt er. Hat diese Funktion, die Sicherheit, nicht Priorität vor anderen Funktionen und rechtfertigt sie, und das ist ja der eigentliche Punkt der Diskussion heute, rechtfertigt sie präventive Anwendung von Gewalt?
Es ist richtig, dass auch militärische Mittel zunächst einmal dem Schutz der Wehrlosen dienen, dem Schutz eines Volkes, dem Schutz der Männer, Frauen und Kinder, nicht dem Schutz der Soldaten, sondern dem Schutz der Zivilbevölkerung. Und jede Regierung ist verpflichtet, das zu tun, was notwendig ist, um das Volk zu schützen. Und zu dem, was notwendig ist, gehört Politik, gehört Diplomatie, gehört aber auch Militär. Wenn ich eine Gefahr für die Freiheit oder das Leben meines Volkes auf mich zukommen sehe, muss ich alles tun, um diese Gefahr zu beseitigen. Wenn die Gefahr der Terror ist, muss ich mich mit anderen zusammenschließen, um sie zu beseitigen, vielleicht auch die Ursachen zu identifizieren. Natürlich gehört es auch dazu, Völker zu entwickeln, in denen vielleicht so Aggressionen sich aufstauen. Aber ich glaube nicht, dass allein mit Entwicklungshilfe das Problem des Terrors in der Welt zu beseitigen ist.
In diesem Fall hat Amerika ja sozusagen das Taliban-Regime gestürzt und einen Krieg geführt, bei dem natürlich auch viele Unschuldige gelitten haben, auch ums Leben gekommen sind. Ist es billig, den Tod Unschuldiger in Kauf zu nehmen? Muss man auf eine Kriegführung, wie sie die Terroristen betreiben, nicht auch mit einer ähnlichen Kriegführung antworten und nicht sozusagen massiv jetzt nach Afghanistan reingehen?
Unter den Kriterien der Bellum Justum Lehre habe ich schon eins genannt, das in dem Fall wichtig ist, nämlich ich muss Mittel anwenden, die es zulassen, Kombattanten und Nichtkombattanten zu unterscheiden, also Kriegführende und Zivilbevölkerung zu unterscheiden. Nun ist eine Schwierigkeit, gerade des Kampfes gegen den Terror, dass die kriegführenden Parteien sich ja nun in die Zivilbevölkerung einnisten, in Tschetschenien, in Bosnien, in anderen aktuellen Kriegsgebieten, ist das gar nicht mehr so eindeutig möglich, Kriegszonen und zivile Zonen zu unterscheiden. Schon im Krieg gegen den Irak 1991 war bekannt, dass Saddam Hussein seine logistischen Zentren mitten in die Wohnviertel von Bagdad auch etabliert. Also das ist oft sehr schwierig. Wichtig ist da, dass ich nicht einfach unterschiedslos den Kriegführenden und die Zivilbevölkerung bekämpfe. Ich werde nicht immer jede Schädigung von Zivilisten vermeiden können. Das ist in jedem Krieg so. Ich darf sie nicht fahrlässig in Kauf nehmen. Ich darf sie schon gar nicht intendieren. Ich muss mich immer bemühen, die Zivilbevölkerung, soweit es nur geht, zu schonen. Das ist ein wichtiges Kriterium. Wie das in Afghanistan war, da bin ich nun nicht genügend im Bilde, ob da so unterschiedslos bombardiert wurde. Ich vermute, dass das nicht der Fall war. Ich weiß, dass es
wenigstens auch, in der Intention nicht.
Ich weiß, dass es große Schäden in der Zivilbevölkerung gab. Zum Teil hatte das in Afghanistan aber auch damit zu tun, dass es ja da so viele Völker und Sippen gibt, die sich gegenseitig bekriegen, dass auch die eine oft Dinge tat, die dazu führten, dass nun die andere zu Schaden kam. Das kompliziert die Dinge noch einmal mehr und das war ein spezifisches Afghanistan-Problem, das aber nicht dazu führen kann, zu sagen, der Einsatz militärischer Mittel sei völlig illegitim. In Afghanistan hat er viel erreicht, er war teuer erkauft, aber er hat einem Land die Freiheit geschenkt und er hat ein Regime etabliert, das sich doch große Mühe gibt, dort ein freies politisches System zu etablieren.
Der Terrorkrieg ist weltweit. Muss die Verteidigung, der gerechte Krieg, auch weltweit geführt werden?
Ja, das war schon bei der humanitären Intervention so. Die Völkergemeinschaft intervenierte ja nicht nur im ehemaligen Jugoslawien und in Afghanistan, auch in Somalia, wo sie allerdings Schiffbruch erlitt mit ihrer Intervention. Dann hat sie sich zurückgezogen und Somalia seinem Elend überlassen. Das globale Gemeinwohl fordert auch die Sicherung von Frieden und Freiheit in globalem Maßstab. Die Frage ist eindeutig zu bejahen.
Das war Professor Manfred Spieker, die Theorie des Bellum Justum, des gerechten Kriegs. Wenn ich Sie recht verstanden habe, es gibt den gerechten Krieg auch heute noch. Nur unter bestimmten Auflagen ist er natürlich zu führen. Ich danke Ihnen, dass Sie weiter zugeschaut haben und wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Auf Wiedersehen.